Wo die Geister wohnen. Dieser Podcast öffnet die Türen zum ganz normalen Paranormalen. Willkommen zu fabelhaft geisterhaften Zwiegesprächen, in denen Autorin Gabriele Haßmann mit uns in die geheimnisvolle Welt adeliger Gespenster und berühmter Persönlichkeiten eintaucht, die nach dem Tod keine Ruhe finden. Und gemeinsam mit Fachleuten des Übersinnlichen die dunklen und weniger dunklen Ecken des Paranormalen beleuchtet. Also, zündet die Kerzen an. Haltet euren Talisman bereit. Es wird schrecklich schön.
Ja, hallo, da ist die Gabi. Willkommen zu einer Folge, wo die Geister wohnen. Heute wieder prominente Geister. Und ja, meine Gesprächspartnerin ist die Asta. Und mit dabei ist auch mein Hund Bari übrigens. Also wenn man ihn hecheln hört, er sitzt auf meiner Schoß und ist aufgeregt. So wie ich.
Wie immer zu dritt sind wir heute. Danke, liebe Gabi, dass ich wieder dein Gesprächsgegenüber sein darf heute. Wir haben uns eine sehr interessante Persönlichkeit ausgesucht, um die es heute gehen wird. Nämlich, ich nehme es schon mal vorweg, es ist die Agatha Christie. Und die hätte jetzt nur überhaupt nicht als Geist in irgendeiner Form am Radar gehabt oder in diesem Zusammenhang. Warum hast du die in deinem Buch Prominente Geister erwähnt? Warum hast du geschrieben über sie? Und was gibt es da für mir zumindest weniger bekannte mystische Aspekte?
Also ich habe eigentlich sie auch nicht bewusst gesucht. Es ist ja immer so, dass die Geschichten an mich herangetragen werden, die Beobachtungen, die Geschehnisse. Und dann beginne ich zu recherchieren. Erstens zu dieser Person und zweitens kann man das für glaubwürdig einstufen, was einem da erzählt wird. Gibt es da mehrere Beobachtungen, weil das muss man ja auch immer ein bisschen filtern. Weil man kann nicht alles gleich so für bare Münze nehmen, was man hört. Aber es ist dann einiges übergeblieben, wo ich mir gedacht habe, ja, das wird ein Kapitel in meinem Buch. Und außerdem liebe ich natürlich die Agatha Christie. Bin ja ein ganz fürchterlicher Hercule Poirot-Fan. Ja, Miss Marple mag ich auch ganz gern, aber der lustige Belgier ist mir dann doch lieber. Aber natürlich Agatha Christie, hervorragende Krimis, einfach und doch immer spannend. Und aus dem Grund habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass ich über sie schreiben darf. Aber du hast recht, als mystische Person hätte ich sie niemals eingestuft. Ist sie eigentlich auch überhaupt nicht, wenn man ihr Leben betrachtet, ja, eine coole Frau. War zum Beispiel die erste Britin, die am Surfbrett gestanden ist. Also hat Partys, wilde Partys gefeiert. Also das war schon ein wilder Feger. Hätte man so vielleicht auch nicht geglaubt. Aber wirklich eine coole Persönlichkeit, aber mystisch eigentlich gar nicht. Ja. Kriminell vielleicht, also zumindest in ihren Werken, aber nicht mystisch. Und doch spukt sie.
Ja. Und doch spukt sie. Aber weil du jetzt gerade sagst, dieses kriminalistische Talent, das sie hat, vielleicht bevor wir in die Spukrichtung gehen, nur ein bisschen zu ihrem Leben. Sie hat ja schon recht früh so eine Liebe zur Literatur entwickelt und so prägende Erlebnisse in ihrer Jugendzeit auch gehabt. Oder generell ihr ganzes Leben ist geprägt von weirden Ereignissen eigentlich.
Absolut.
Aber glaubst du, das hat dann auch das in diese Richtung beeinflusst, dass sie so ein kriminalistisches Gespür irgendwie entwickelt hat, dass sie dann auch so fantastische Geschichten schreiben konnte?
Ich glaube, da hat auch wirklich, dass der eine Teil lag sicher in ihren Genen, weil anders gibt es das nicht. Aber ein anderer Teil sind eben genau das, was ist genau das, was du angesprochen hast, weil einfach viele seltsame und auch sehr interessante Begebenheiten in ihrem Leben stattgefunden haben. Und vieles ist ja dann auch zeitgleich passiert. Zum Beispiel, als sie 11 Jahre alt war, ist ihr Vater gestorben, den sie ja, obwohl sie ihn als leichtlebig bezeichnet hat, vergöttert hat, wie halt jedes Mädchen ihren Papa oder die meisten Mädchen ihren Papa vergöttern. Und der ist gestorben, als sie 11 Jahre war. Und im selben Zeitraum hat sie auch ihr erstes Gedicht veröffentlicht und hat zu schreiben so richtig begonnen. Zuerst von der Mutter ja überhaupt nicht akzeptiert. Aber das dürfte irgendeinen Zusammenhang haben. Vielleicht, ob sie jetzt vermutet hat, dass ihr Vater ermordet wurde, ich weiß nichts darüber, aber möglich wäre es. Aber vielleicht hat das wirklich einen Zusammenhang, weil es ist ja genau beides passiert, als sie 11 Jahre alt war.
Wahrscheinlich hat es nach einer Erklärung gesucht.
Möglich.
Und da ist das Kino losgegangen.
Da ist dann das Kino im Kopf losgegangen, ja. Also so sehe es ich, ob so ist, weiß man ja natürlich nicht.
Und sie hat dann eben, du sagst, sie hat gesurft und sie war eine wilde Braut quasi. Mhm. Aber es ist ja dann 1926 nämlich, wie alt war sie das, um die 30 herum, gell?
Sie ist 1890 geboren.
Genau, mhm. Also Mitte 30 gab es einen mysteriösen Fall, nämlich ja. Wo sie selber untergetaucht, verschwunden ja. Eigentlich ist.
Ihre Ehe, sie hat ja relativ früh geheiratet, nämlich schon mit, ich glaube, 24 und auch relativ bald ein Kind bekommen. Das war ja so ein bisschen so eine Nicht-Zwangsehe, das stimmt so nicht, aber es war schon alles sehr überstürzt. Mhm. Und die Ehe war auch überhaupt nicht glücklich und ihr Mann ist halt auch fremdgegangen. Und dieses Ereignis, das du ansprichst, da ist sie einfach untergetaucht, weil sie von dem Verhältnis erfahren hat.
Mhm.
Und warum sie dann tagelang verschwunden ist und kein Lebenszeichen von sich gegeben hat, das wird ihr Geheimnis bleiben, schätze ich. Aber sie ist gesucht worden, es war einfach sie war verschwunden, spurlos verschwunden. Sie ist in ihr Auto gestiegen und weg war sie. Ist tatsächlich in einer kleinen Pension untergekommen und hat sich einfach totgestellt. Es wird so eine Art Protestaktion gewesen sein. Mhm. Oder vielleicht hat sie auch nachdenken müssen und wollte keinerlei Einflüsse von Leuten, die sie kennt und ich kann das gut nachvollziehen, dass man da einfach für sich sein möchte. Ein bisschen blöd war halt, dass sie da wirklich ihr gesamtes Umfeld, weil da war sie ja schon bekannt, in Angst und Schrecken versetzt hat.
Dass irgendwas passiert.
Genau. Natürlich hätte man meinen können, wenn sie erfährt, der Mann geht fremd, obwohl sie ihn ja gar nicht so geliebt hat, aber trotzdem einen Schock. Und da hätte man schon annehmen können, dass er sich vielleicht, a Drama Queen war sie ja. Also hätte schon sein können, dass sie sich was antut.
Wer weiß, was sie da gemacht hat diese Wochen im Hotel?
Man weiß es nicht. Vielleicht hat sie auch Rache-Sex.
Ich würde sie vergönnen.
Ja, sowieso.
Du, und inwiefern hat sie dann dieses, ich meine, das hat ja sehr viel Spekulationen ausgelöst, weil es wirklich so, wie du sagst, für ihr Umfeld dann also ein Schock war. Hat sie das dann auf ihr Privatleben und auch auf ihre Karriere ausgewirkt, dieser Break, den sie da hingelegt hat?
Naja, grundsätzlich wirkt sich ja jede Erfahrung, die man macht, aus in irgendeiner Art und Weise. Und sie hatte ja auch noch andere Einflüsse, sage ich jetzt mal. Und das war das, was ich am Anfang gesagt habe. In dem Moment ist auch wieder mal alles zusammengekommen. Sie hatte ja auch Erfahrungen übrigens gesammelt in einer Apotheke mit giftigen Substanzen. Das muss man bitte auch noch unbedingt erwähnen, weil die hat sie ja dann in ihren Büchern häufiger angewandt. Mhm. Und ja, ich glaube schon, dass dieser Break dann Einfluss hatte, weil sie hat sich wieder mehr getraut oder zugetraut, weil sie war ja wieder frei, hat sich dann aber relativ rasch wieder verliebt. Und auch das dürfte ihr dann wieder so ein bisschen einen Aufschwung gegeben haben. Natürlich hat das Einfluss sowohl aufs Privatleben und natürlich auch auf die Karriere.
Du, aber bevor wir zu ihrer weirden Verbindung zu Österreich kommen, hätte ich noch eine Frage zu dem Gift. Was hat sie da für eine Ausbildung gemacht und kommt Gift oft vor? Gefühlt schon, gell?
Sie hat keine Ausbildung, glaube ich, gemacht. Sie war einfach nur in einer Apotheke tätig, hat dort ausgeholfen. Ich glaube eh, es müsste im Ersten Weltkrieg gewesen sein. Also es war eher mehr so eine Sache, wo man halt jeden beschäftigt hat, ob der jetzt eine Ausbildung hatte oder nicht.
Ja,
man hat einfach die Leute gebraucht.
Ganz extrem. Ne?
Man hat einfach die Leute gebraucht, genau. Ja, und Gift hat sie offenbar sehr interessiert, weil das hat sie ja relativ häufig eingesetzt. Also in den Büchern meine ich natürlich. Und ist auch eine faszinierende Sache, wenn man sich mit Giften beschäftigt, merkt man erst, was alles giftig ist in der richtigen Dosierung.
Ja, die Dosis macht
die
das Gift.
Die Dosis macht das Gift, genau.
Aber ich habe es jetzt schon angesprochen, es gibt, und auch von dieser Verbindung wusste ich nichts, und da kommen wir jetzt zu diesem geisterhaften Teil, sage ich mal, der Geschichte der Agatha Christie, mit ihrer Verbindung zu Österreich, nämlich genauer gesagt mit dem Salzkammergut.
Mhm.
Magst du uns erzählen, wo und was dieser Ort für quasi Bedeutung hatte für sie?
Also ihr neuer Mann sozusagen, ihre zweite große Liebe oder eigentlich ihre erste große Liebe, weil den ersten hat sie ja nicht so geliebt. Der war sehr interessiert an Ausgrabungen, er war halt Archäologe. Mhm. Und sie hat sich auch dafür interessiert. Sie war ja halt auch irrsinnig abenteuerlustig. Also die Frau hat man ja relativ leicht auch begeistern können mit neuen Dingen, überhaupt in fernen Ländern. Also da war sie schon immer gleich dabei. Und da haben sie sich natürlich, zu der Zeit sind gerade diese Ausgrabungen in Hallstatt sehr bekannt geworden. Mhm. Und natürlich waren die zwei vor Ort, ne, die durften dort nicht fehlen. Groß begeistert natürlich von der Ausgrabung und so ein bisschen hat sie sich, glaube ich, auch in Hallstatt verliebt. Sie hat das sehr gerne gehabt, diese Idylle zwischen Berg und See. Also es ist natürlich, jeder, der Hallstatt kennt, weiß, wie fantastisch dieser Ort ist.
Ganz besonderer Ort.
Leider sehr touristisch überlaufen mittlerweile, aber fantastisch trotzdem. Und sie hatte dort interessanterweise, obwohl das so eine bodenständige, realistische Person war, hatte sie selbst ja schon dort ein Ereignis. Sie sind nämlich abgestiegen im Hotel Grüner Baum und dort hat sie gesagt, auf dem Platz davor, da ist irgendwas komisch. Also sie hat da selber auch schon was gespürt, aber dadurch, dass sie sich kaum damit beschäftigt hat, ist das dann auch untergegangen und man
aber
ist dem nicht...
sie hat nichts gesehen, sondern es war so eine Vorahnung, dass irgendwas passiert.
Ja, und gespürt hat es halt was.
Okay.
Vielleicht hat sie schon gewusst, dass sie dorthin zurückkommen wird, man weiß es nicht.
Und sie schreibt dann auch ihrer Tochter, nämlich in einem Brief, dass sie so ein seltsames Gefühl hat, ne?
Genau.
Wie kann man diese Vorahnung einordnen oder was kam dann als nächstes?
Also sie selber hat keine Geistererscheinung gehabt, aber sie hat vor dem Hotel Grüner Baum hat sie irgendwas gespürt und hatte irgendeine Ahnung, vielleicht dass sie zurückkehren wird. Aber das wusste sie zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, weil sie an die Dinge nicht so richtig geglaubt hat. Also sie war kein großer Geisterfan, umso lustiger, unter Anführungszeichen, dass sie jetzt spukt in Hallstatt.
Warum glaubst du, ist das so? Sind sie dann öfter dort wieder zurückgefahren, sie und ihr Mann?
Gar nicht. Entweder war das irgendeine besondere Art von Bindung, dass zum Beispiel, ich kann es ja auch nur erahnen, dass zum Beispiel vor diesem Hotel, wo sie ja was gespürt hat, dass da irgendjemand, ein Verstorbener, vielleicht ihr Vater, man weiß es nicht, dass der dort auf sie gewartet hat, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hat er auch einen Bezug zur Hallstatt gehabt. Auf jeden Fall hat sie dort etwas gespürt, dass sie offenbar nach ihrem Tod wieder hingezogen hat, weil sonst gibt es kaum einen Grund, warum sie dort spukt. Ja, Hallstatt hat ihr natürlich sehr gut gefallen, aber das allein ist jetzt meiner Meinung nach nicht der ausschlaggebende
Grund. Also es ist so eine emotionale Bindung fast.
Ja, das ist es eigentlich immer. Das ist es nicht nur fast immer, das ist es immer. Es gibt immer eine emotionale Bindung wegen Seelenreste an einen Ort zurückkehren oder an einen Ort
aufzufinden. Aber es ist ihr, weil über die Personen, wo wir jetzt so gesprochen haben, die waren ja oft, eben zum Beispiel Walt Disney war sehr oft in Wien, hat wirklich eine intensive Verbindung mit der Stadt. Oder auch der Casanova hat ja einen ganzen Lebensabschnitt hier verbracht oder an den anderen Orten, wo er noch herumspukt. Aber ein einmaliger Besuch in Hallstatt, das ist schon weird, oder?
Das ist extrem selten und auch seltsam. Und genau aus dem Grund denke ich, dass dort jemand auf sie gewartet hat, weil anders ist es nicht zu erklären.
Kennst du das auch, dass man manchmal an Orte kommt, wo man das Gefühl hat, da waren wir schon einmal?
Ich persönlich habe es noch nicht erlebt, aber selbstverständlich kenne ich das.
Vielleicht
das Phänomen.
So.
Ja, das ist auch möglich. Vielleicht war sie in einem früheren Leben, hat sie dort gelebt oder irgendwas geliebt, man weiß es nicht.
Eine karmische Verbindung.
Irgendeine Art von Verbindung muss es geben, sonst würde sie dort nicht spuken. Die Frage ist jetzt nur, warum spukt sie eigentlich auf eine sehr, nicht so angenehme Art und Weise.
Wie spukt denn was?
Naja, sie wird gesehen als schwarz gekleidete Frau mit einem schwarzen Hut, die einen verwelkten Blumenstrauß in den Händen hält. Und dann, wenn sie Menschen begegnet, die sie auch wahrnehmen können, starrt sie diese Menschen an, was jetzt noch nicht so dramatisch ist. Aber wenn sie dann auf eine bestimmte Person zeigt, sagt man, dass diese Person innerhalb kurzer Zeit ermordet wird. Und das ist auch tatsächlich mehrmals passiert. Es wird öfter passiert sein, als man weiß, weil oft versteht man diese Verbindung nicht mehr her. Aber von dreimal zumindest weiß man das ganz sicher, dass das eine Verbindung hat, besonders mit einer Ordensschwester, die interessanterweise auch noch Christi im Nachnamen heißt, Eileen im Vornamen. Die war in Hallstatt zu Besuch und hat dann, die war, glaube ich, aus den USA und hat dann einer Bekannten geschrieben, irgendwas stimmt da nicht. Und die war aber neugierig, die war nicht ängstlich. Irgendwas stimmt da nicht. Sie hat eben sozusagen einen Geist gesehen und sie wird ihm auf den Grund gehen und was das jetzt genau ist und warum dieser Geist da ist und bla bla. Und dann wurde sie halt auch ermordet. Ne? Also es sind wirklich drei Fälle bekannt, die einen unmittelbaren Zusammenhang mit dieser Geistererscheinung haben. Und es wird öfter passiert sein, nur man weiß es halt einfach nicht. Und warum das passiert und warum sie auf diese Art und Weise mit Mord, ja klar, hat es was zu tun, aber warum ist sie so eine Böse, kann man ja nicht sagen, aber ich meine, sie macht den Menschen Angst.
Ja. Omen für solche Geschehnisse.
Ja. Ja.
Ja, wenn das die ganzen Touristen wüssten.
Ja, eben. Also ja. Ich werde nicht Hallstatt besuchen.
Hallstatt also in der dunklen Angst. Jahreszeit.
Ja, nein, ich hätte wirklich ein bisschen Angst. Nein, ich sehe ja, glaube ich, keine Geister. Hoffentlich. Aber ich weiß es nicht.
Nimm den Bari mit auf jeden
genau,
Fall.
Genau, der wird mich beschützen.
Du, aber in dem Fall ist es ja tatsächlich so, dass sie nur dort spukt, sonst nirgendwo. Oder gab es eine andere?
Ich weiß eigentlich nur von dort. Aber ihre Seelenreste werden weiß Gott wo. Die werden sicher in Großbritannien auch irgendwo verstreut sein.
Also wer eine Frau sieht, dunkel schwarz gekleidet mit vertrocknetem Blumenstrauß.
Genau.
Ihr kennt sich aus.
Ja.
Wegschauen.
Und wenn die auf euch zeigt, bitte sofort zur Polizei. Und am besten sagen, ein Geist hat. Da wird man sicher ernst genommen.
Ja, mit Sicherheit. Mir würde interessieren, ob die Polizei in Hallstatt darüber Bescheid weiß.
Das wäre interessant zu wissen.
Weiß ich schon, so ein Hallstatt-Krimi gerade.
Stimmt.
Oder? Soko Hallstatt.
Ja, genau, Soko Hallstatt. Die Soko Hallstatt, da jagt einen Geist.
Oh mein
namens
Gott.
Agatha Christie.
Dann liebe Grüße in den Salzkammergut-Tourismus an dieser Stelle. Und danke für das wunderbare Gespräch über die Agatha Christie.
Gerne.
Wir verlinken alles über Hallstatt in den Shownotes. Und natürlich zu deinem Buch.
Mhm. Prominente Geister.
Prominente Geister. Wie viele sind da drinnen? Wie viele Prominente dokumentiert?
Ja, um die 15.
Na bitte, da kann man noch ein bisschen
was. Da ist
für
jeden was dabei.
Also wer schon vorgreifen will, bevor uns wir jetzt in unseren Gesprächen durcharbeiten, checkt euch das Buch von der Gabi. Die Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Und dann könnt ihr schon nachlesen oder vorlesen, bevor wir dann drüber plaudern. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich.
Vielen Dank, Bari. Der schaut mir an. Ja. Bis bald, liebe Gabi.
Ja, bis bald, Asta.
Wo die Geister wohnen, verabschiedet sich. Nähere Informationen zu den Inhalten dieses Podcasts, den erwähnten Hintergrundinformationen und unseren ExpertInnen findet ihr in den Shownotes. Folgt uns gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Und auf Instagram unter Wo die Geister wohnen Podcast. Wo die Geister wohnen, ist eine Produktion von Happy House Media. Stimme und Sounddesign Asta Kretschi-Schepesta. Bis zur nächsten Exkursion in die Geisterwelt. Schlaft gut, wenn ihr könnt.